Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe stellt Ihnen heute eine junge deutsche Lyrikerin vor, Nora Gomringer. Nora Gomringer ist 30 Jahre alt und wuchs in der Region Franken in Oberbayern auf. Bereits 4 Gedichtbände sind von ihr erschienen, zuletzt der Band Klimaforschung. Ihr Vater ist der berühmte Lyriker Eugen Gomringer, Begründer einer eigenen lyrischen Gattung, der konkreten Poesie. Trotz dieses literarischen Schwergewichts als Vater hat Nora Gomringer einen ganz eigenständigen lyrischen Stil entwickelt. Geprägt vor allem auch durch ihr Wirken in der Spoken-Word-Szene als Teilnehmerin und Organisatorin von Poetry Slams. So ist in ihrer literarischen Arbeit das Schreiben und das Sprechen, das Vortragen der Gedichte eng verknüpft. Auf der Durchreise durch Basel konnte Sarah Herwig mit ihr sprechen. Hören Sie nun das Porträt der Lyrikerin Nora Gomringer, die sich zu Beginn der Sendung gleich selber mit einem Gedicht vorstellt.
Ich werde etwas mit der Sprache machen. Ich mache jetzt etwas mit der Sprache, werde jetzt etwas ganz Bestimmtes, Besonderes mit der Sprache machen, da werden Sie staunen. Ich werde etwas ganz Erstaunliches machen mit der Sprache. Sie werden Ihren Partner an der Hand fassen wollen, so ganz und gar erstaunlich wird das sein. Auch wenn Sie nicht staunen wollen, weil abgeklärt und aufgeklärt und alles, so wird es doch ganz erstaunlich und unerwartet, ja unvorhersehbar sein. Vielleicht wollen Sie Gott oder Ihre Eltern anrufen, so etwas Erstaunliches, was ich jetzt vorhabe mit der Sprache. Das wird ganz unerhört sein, was ich jetzt mache mit der Sprache. Dieses Etwas. Erstaunlich wird es Ihnen vorkommen, für Ihre Sinne fast unverständlich. Diese Sprache, meine Sprache, Ihr Effekt, was Sie auslösen wird. Ich werde Ihnen etwas vormachen mit Ihrer Sprache, Ihrer durch und durch bekannten Sprache. Etwas abringen. Da werden Sie staunen, wenn Sie da darüber, wie ich ringe damit. Ganz unglaublich wird das werden für Sie, wenn ich da etwas mache mit der Sprache, was Sie verblüfft und ganz atemlos Ihre Nachbarn ansehen lassen wird. Ich mache also etwas ganz Außergewöhnliches mit dieser Ihnen so bekannten, von Ihnen genutzten Sprache. Und das mache ich gleich. Sie müssen nur dabei bleiben. Ja, wenn ich da jetzt, ja, Sie könnten sagen, zaubere. Vielleicht möchten Sie sagen, dass ich zaubere. So etwas wie Magie liefere jetzt mit Ihrer verdammten Sprache, die Ihnen gefällt, gehört. Ja, ja, Ihre ist keine Sorge, das ist Ihre. Da werde ich ganz schöne Vögel oder Sterne draus zaubern per Scherenschnitt. Mit Ihrer Sprache mache ich gar nichts, wenn Sie weiter zuhören und dabei bleiben. Schauen Sie doch hin, wenn ich etwas ganz Außergewöhnliches mit der Sprache mache. Schauen Sie doch, wie ich das mache, machen könnte, was ich machen könnte, wenn Sie mich denn nur verdammt nochmal ließen. Mit der Sprache ließe sich so viel machen, so vieles, ganz Unglaubliches, Unerhörtes und wahnsinnig Effektives, wenn Sie mich nur ließen. Ja, warum lassen Sie mich denn nicht? So wird das natürlich nichts, nichts Außergewöhnliches, Erstaunliches mit der Sprache. So wird das gar nichts, sehr bedauerlich, so ganz ohne Zauberei wird das nichts mit der Sprache. Wenn Sie nicht dabei bleiben an der unerhörten Sprache, der ganz Außergewöhnlichen, durch meine Arbeit, an Ihr so veränderten, bekannten, altbekannten Sprache, so wird es natürlich etwas ganz anderes, ganz vom Anfangsgedanken abgekehrtes. So wird das nämlich nichts.
Nora Gomringer, herzlich willkommen hier im Studio. Das eben gehörte Gedicht, damit eröffnen Sie auch die Audio-CD, die Ihrem neuesten Gedichtband Klimaforschung beigelegt ist. Darauf sind sämtliche Gedichte des Bandes auch zu hören, von Ihnen selbst eingelesen. Es ist ein kräftiger, lauter Einstieg und er zeigt auch ein bisschen auf, wo Ihre literarischen Wurzeln liegen, nämlich in der Spoken-Word-Szene. Sie haben jahrelang an Poetry Slams teilgenommen und diese auch organisiert. Organisieren Sie immer noch. Jetzt haben Sie sich etwas aus der Szene zurückgezogen, aber das Rezitieren, das Vortragen vor Publikum, die Sprecharbeit, die Performance, das ist für Ihre Arbeit immer noch zentral. Nora Gomringer, soll man Ihnen nun eigentlich zuhören oder soll man Sie lesen?
Am schönsten wäre beides. Also in der Tat ist es so, dass den letzten beiden Büchern CDs beigegeben sind und da ist, glaube ich, die beste Kombination für den jeweiligen Leser oder Hörer herauszufühlen. Entweder kann er sich erst dem Buch widmen oder erst der CD. Ich selbst sehe alle Anfänge des Gesprochenen bei mir ganz klar im Schriftlichen. Also es ist immer zuerst die Verschriftung eines Gedankens und dann beginnt über den Moment des Schreibens und über die Arbeit, den Prozess des Schreibens, beginnt so eine Mündlichkeit, sich zu formulieren im wahrsten Sinne. Und dann
ist es eine Murmelarbeit. Also man spricht beim Schreiben und man versetzt sich hinein in die Rolle des Sprechers, den man sich ja da erschafft beim Schreiben, und legt ihm diese Worte in den Mund. Und insofern ist es die Probe einer kleinen Sprechaufführung jedes Mal.
Was ist denn das Schöne daran, Lyrik eben zu performen und nicht bloß in schriftlicher Form zu präsentieren?
Ich glaube, dass jeder Mensch eine erste Begegnung mit Literatur hat. Irgendwann mal, wenn wir jung sind oder etwas älter, keine Ahnung, wann das passiert. Und bei mir war das das Vorgelesen bekommen, nicht? Also, dass meine Mutter mir vorgelesen hat. Und meine Mutter kann sehr schön vorlesen und sehr präzise und jedes Wort klingend machen. Und insofern war das für mich offensichtlich eine tiefe, tiefe Begegnung und sehr einprägend. Mein erstes Märchen hören oder Gedichte hören. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und dieses Faszinosum, Literatur zu hören und Text vorgelesen zu bekommen, das hat sich erhalten und mich angeregt dazu, im selben Feld zu bleiben. Also ich möchte wirklich Text, der mir auf der Seite doch sehr schwarz-weiß entgegenschaut, klingend hören oder versuchen, dass er sich von der Seite eben ein bisschen abhebt auch. Und es gibt Text, der sich so wunderbar dazu anbietet.
Die Zeit im Umfeld der Poetry Slam Szene, wie hat die Sie denn oder Ihre Arbeit geprägt?
Ich bin 2001 in die Szene hineingekommen und sah sehr unverhofft auf Anregung von Michael Lenz hin. Da waren es einfach relativ unförmige Texte, die nicht so ganz in ein Gedichtband passen wollten, aber eben auch wirklich kein Essay waren oder keine Kurzgeschichte oder so etwas, sondern einfach lange Gedichte und deren starken, wie einen dramatischen Effekt hatten. Also wenn ich sie mir vorgelesen habe, habe ich gedacht, oh, sie haben auch eine dramaturgische Ausgestaltung, auch verdient vielleicht. Also ein Gedanken des Theatralischen sollte man daran verschwenden. Und dann bin ich damit zu so Slam-Veranstaltungen gegangen und war sehr schnell sehr erfolgreich, weil es auch zu der Zeit sehr wenig Frauen in der Szene gab. Ist wahrscheinlich auch so ein Punkt des Ganzen gewesen. Und über Jahre bin ich bei der Szene geblieben und es hat meine Texte insofern verändert, dass überhaupt mehr dieser Art Texte entstanden sind. Pointierte Texte, deren erste Aufgabe es ist, gehört zu werden eigentlich. Also die erste Begegnung dieser Texte ist eine Ohr- und Augenbegegnung. Man sieht ja den Sprecher performen auf so einer Slam-Bühne. Und dann, was hat es denn noch getan? Es hat die Texte... Ja, ich habe das Wort schon gebraucht, aber ich glaube, es passt wirklich gut. Es hat sie pointiert. Es hat sie zu einer Art Monologkonstruktion geführt. Es sind immer Texte, die ich anlege auf einen bestimmten Typus von Sprecher. Und die Texte haben alle so etwas wie den klassischen aristotelischen Aufbau. Also da gibt es eine Exposition und dann ein retardierendes Moment und die Klimax. Und dann geht es so in einen Schluss hinein.
Also auch das Erzählende ist eigentlich.
Eigentlich ja. Also das Narrative ist ganz wichtig in dem, was ich mache, auch weil ich selbst, ich mache zwar den Anschein, als würde ich so furchtbar viel sprechen, aber ich höre auch sehr gerne zu. Und dass sich selbst auch immer wieder auf der einen Seite erzählen, aber auch die eigene Geschichte immer wieder erzählt bekommen, um sich in einer Art Wirklichkeit wiederzufinden. Das ist ein großes Thema für mich in der Sprachbetrachtung.
Bevor Sie in diese Spoken-Word-Szene kamen, gab es da andere literarische Einflüsse, die Sie geprägt haben? Also ich denke ganz konkret auch natürlich an Ihren Vater Eugen Gomringer, der Begründer ist der konkreten Poesie. War er ein prägender Bezug für Sie? Haben Sie ihm zum Beispiel Ihre Texte jeweils gezeigt, die Sie geschrieben haben?
Ich habe lange, lange verheimlicht, dass ich schreibe. Das war mir eher peinlich. Ich kann das nicht so genau beschreiben, aber ich weiß, dass mir das unangenehm war. Ich habe so mit 16 gedacht, oh je, jetzt schreibe ich auch. Und ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ob das was taugt, ob das gut ist. Und dann habe ich das ganz vorsichtig mal meiner Mutter untergeschoben. Die hat gesagt, ja, ist nicht schlecht, was du da machst und denkst. Und dann war aber, muss ich ehrlich sagen, mein Vater keine keine Größe, der ich mich da anvertraut habe. Ich habe wirklich, bin außerhalb der Familie fragen gegangen, ob man das lesen könnte, ob das verständlich wäre, ob ich Sinn machen würde. Und da hatte ich sehr viele freundliche Menschen, die sich dazu geäußert haben. Aber wenn Sie jetzt so direkt nach literarischen Einflüssen fragen, dann ganz klar, was mir vermittelt wurde in Schule und Literatur, in der Familie, was gelesen wurde. Wir sind ein viel lesender Haushalt, in dem Text eben nicht nur auf Buchseiten passiert, sondern durch die konkrete Poesie ganz klar auch an den Wänden. Was so ein Haushalt mit sich bringt, ist einfach die Wertschätzung für Literatur, dass Literatur einen eigenen Wert darstellt, dass es wichtig ist, sich mit ästhetischen Fragen zu beschäftigen. Und das hat sehr frei gemacht. Insofern hatte ich nie diese Selbstfindungsproblematik, so von wegen, ja, darf ich mich damit beschäftigen, ist das sinnvoll und so. Die habe ich mir jetzt quasi selbst auferlegt, diese Sinnsuche. Aber von Haus aus ist das keine Frage, dass diese Dinge wichtig sind.
Kommen wir zu einem nächsten Gedicht von Ihnen oder zu zwei nächsten Gedichten von Ihnen. Wir haben anfangs dieser Sendung ein sehr wortgewaltiges, energiegeladenes, von Ihnen vorgetragenes Gedicht gehört. In Ihrem neuesten und vierten Gedichtband Klimaforschung hören wir aber auch eine eher ruhigere Nora Gomringer. Da schlagen Sie leisere Töne an. Es ist vielleicht ein bisschen noch lyrischer. Ich schlage vor, wir hören uns nun zwei von diesen leiseren, auch etwas kürzeren Gedichten an. Beide Gedichte drehen sich um ein Thema, das bei Ihnen auch immer wieder auftaucht, nämlich um die Liebe.
Erklärung. Mein Herz ist das Wollknäuel der Ariadne. Rot durch das Labyrinth, gefieselt, hangeln sich Monster daran, hinein in mein Garn. Spul ich uns wirbelnd, schwindelblind, verstrick ich sie und mich in einem tropfenden Flicken, nähe ich mir alles ein in die Brust und nenn das ganz Sehnsucht und wartend Formel für Liebe. Raum für Echos. Als ich meinen Geliebten zum ersten Mal besuchte, in seinen Badezimmerspiegel sah, aus seinem Geschirr trank und aß, stellte sich ein Verdacht ein. Hier alles wie Wohnung, nur Bett, nicht Bett, und Stuhl, nicht Stuhl, und auf dem Parkett Ringe. Hier waren irdene Töpfe, Blumen welk darin. Alles wie weggenommen, nicht zurückgestellt, Fehlen von Material und Dichte. Raum für Echos entstanden, als eine ging mit lautem Schritt über das Holz.
Das ist eine ganz andere Sprache, als die wir zu Beginn gehört haben. Sehr verdichtet, auch sehr bilderreich, mit Anspielungen auf Märchen und auch die griechische Mythologie, also zum Beispiel eben der Faden der Ariadne ist vorgekommen und im letzten Gedicht das Märchen von Schneewittchen angeklungen. Auch in vielen anderen Gedichten von Ihnen kommen Märchen und Mythen vor. Was fasziniert Sie an diesen Stoffen?
Mich fasziniert eher die Problematik, dass sie so tief eingegeben sind in das Gehirn, dass also im Prinzip meine ersten Sprachbilder und meine ersten Metaphern genau aus diesem Schatz heraus zu greifen sind. Das ist eben meine erste Literaturbegegnung gewesen, wie es ja wahrscheinlich bei vielen Leuten ist. Und die liegen so nah. Und wir verabschieden uns dann quasi in unserer erwachsenen, aufgeklärten Haltung und Welt irgendwann davon, vergessen dadurch aber quasi unsere sprachlichen Wurzeln so ein bisschen. Dabei liegen sie für die Lyrik so nah und sind so unglaublich effektiv einsetzbar. Denn sie treffen eigentlich immer wieder, und zwar sehr genau. Und ich glaube deshalb auch, dass sich darauf schließen lässt, dass die Sprache natürlich in ihrer oberen Schicht, also immer wieder und unheimlich stark verändert, aber dass der emotionale Bezug zur Sprache doch quasi traditionell ist und ein sehr, sehr traditionelles Bedürfnis auch ausdrückt, zu einer Rückkehr zum Erzählenden, zum Mythologischen. Und das beweist sich ja. Also lesen wir Raoul Schrott und die Erfindung der Poesie, dann führt uns auch Raoul Schrott hier genau nur vor, dass wir zurückgehen eigentlich immer wieder auf unsere Anfänge, an denen wir als Menschen uns unsere Herkunft erzählt haben, unsere eigentlichen Beginne.
Genau, also die Bibel ist ja sicher auch ein Stoff, der, ich denke, bei Ihnen auch immer wieder vorkommt. Also gerade die Genesis mit den Anfängen. Es ist ja so, dass diese Stoffe eigentlich, alle Märchen, Mythen, die Bibel sehr erzählend sind, sehr episch auch. Nahe beim Erzählen ist ja auch das Aufzählen, das Zählen. Und das ist ja auch ein Stilmittel, das Sie häufig gebrauchen, die Reihe oder die Liste, das Alphabet auch vielleicht. Vielleicht hören wir uns jetzt ein Gedicht von Ihnen an, das eben dieses Stilmittel gebraucht.
Und es war ein Tag und der Tag neigte sich. Und es war Stehen und es war Warten und es war eine Masse und es sah aus wie ein Meer. Und es waren Männer und es waren Frauen und es waren Kinder und es roch nach Leder. Und es waren Koffer und es war Dampfen und es waren Münder und es war das Wort. Und es war Stumpfes und es war Taubes und es waren Groß und es waren Mäntel und es waren Hunde und es war Wimmern und es war Weinen und es war ein Zug. Und es waren Waggons und es war eine Rampe und es war Eile und es hieß hinein. Und es war Drängen und es war wieder Eile und es war Härte und es war der Ton. Und es waren Hände und es waren Blicke und es waren Minuten und es war Enge und es war kein Raum und es war bald Nacht und es war ein Scherz, denn sie waren wie Rinder und es war ein Riegel und es war ein Ruck. Und es war Fahren und es war keine Luft und es war Nacht und es war Zeit und es war zu lang und es war Flüstern und es war Raunen und es war Mutmaßen und es waren Fragen. Und es war Hitze und es war zu eng und es war wieder Weinen, das war ein Eimer und es waren vier Ecken und es war ein Geruch und es war eine Scham. Und es waren Stunden und es waren Stunden und es waren Stunden und es waren Stunden. Und es war Durst und es war Wirre und es war Sinken und es war Lehnen und es war ein müdes Gebet und es war trübes Wasser aus der Kelle und es war ein Ruck. Und es war ein Lauschen. Und es war eine Hoffnung, und es war eine Sprache, und es war ein Land. Und es waren Stunden, und es waren Stunden, und es waren Stunden, und es waren Stunden. Und es waren Ahnungen, und es waren Gerüchte, und es war ein Feuer, das lief. Und es waren Fetzen, und es waren Worte, und es war sicher nicht wahr. Und es war ein Ruck, und es war wahr. Und es war ein seltsamer Name. Au, sch. Hits.
Ja, hier lernen wir nochmal eine ganz andere Seite von Ihrem Schreiben und Sprechen kennen. In vielen Gedichten bei Ihnen kommt ja ein lyrisches Ich vor. Hier fehlt das. Es ist ein Gedicht, das sich um den Holocaust dreht. Und es ist nicht das einzige, also es gibt auch andere, die diese Thematik aufnehmen. Diese Ereignisse, diese grauenvollen Ereignisse in Ihren Gedichten tauchen immer wieder auf. Was gibt es da für Hintergründe? Sind das auch autobiografische Hintergründe?
Insofern autobiografisch, dass ich natürlich in Deutschland aufgewachsen bin und als international reisender Dichter eben auch dazu befragt werde, wie ich dazu stehe, was meine Beziehung zur Geschichte ist, ob ich überhaupt mich auch als politischer Schreiber denn irgendwie verstehen könnte und wollte und so weiter. Und dieses Konfrontiertwerden mit einer Geschichte, die man selbst nicht geprägt ist, in die man aber hineingeboren wurde und die man doch deshalb auch, wie ich finde, ganz, ganz klar mitträgt und deren weiteren Fortgang man ja durch das eigene Verhalten im Jetzt und Hier sehr wohl mitbestimmen kann, bin ich doch sehr deutsch und das merke ich schon. Und ich habe zwar auch einen Schweizer Pass, aber meine Beziehung zur Schweiz ist geradezu eine kindlich verträumte. Ich habe einfach keine Realität in der Schweiz jemals gelebt, nicht wirklich. Aber die deutsche Realität ist eben eine solche und kein Traum und nicht mit Träumerei behaftet. Also meine persönliche Vita ist einfach auch belastet mit dieser Geschichte. Wie viele deutsche Familien haben auch wir einen Großvater, wir Kinder, der im Krieg war und der mit vielen Geheimnissen zurückgekehrt ist aus dem Krieg, weil er einfach nicht gesprochen hat darüber, was er gesehen und erlebt hat. Und es ist quasi die Aufgabe von uns jetzt nachzuforschen, was passiert ist.
In einem anderen Gedicht, im neuesten Band Klimaforschung, das Gedicht heißt Herzfutter, das sich auch um den Krieg und um die Verfolgung der Juden dreht, da schreiben Sie, ich zitiere, mit 27 Jahren beginne ich zu sammeln, zusammenzutragen, zu ordnen. Also Sie erforschen wirklich auch mit ihren Gedichten die Vergangenheit und dies auch immer wieder mit dem Stilmittel der Aufzählung, des Reihens, des Sammelns. Ist das ein Mittel, um der Vergangenheit irgendwie Herr zu werden oder sie auch vielleicht heraufzubeschwören?
Ja, und ich glaube, es ist eigentlich mein einziges Mittel, denn dadurch, dass mir der Blick auf die Wahrheit, so es sie geben sollte, einfach fehlt, kann ich eigentlich nur ganz positivistisch aufzählen, was ich weiß und es damit auch wieder in einen neuen Kontext bringen. Nicht indem ich heute aufzähle, was ich über die Vergangenheit weiß, mache ich mich ja im Prinzip auch für andere verständlich und decke mich auf als Wissende, aber auch als eine Person, die gerne auch immer mehr wissen möchte. Und mich als so jemand der allgemeinen Diskussion zu stellen, das interessiert mich sehr. Das ist vielleicht das Politischste an mir.
Wir haben jetzt viel über Aufzählung gesprochen, auch über Erzählen. Was Sie machen, ist ja eigentlich Lyrik oder Sprechdichtung. Es gibt eine Form, die ja das ein bisschen vereint, das Erzählen, das Sprechen, das Vortragen und die Lyrik, das ist die Ballade. Ich denke da auch gerade an Goethe. Sie haben ja auch ein Programm, wo Sie Balladen und Märchen vortragen, zusammen mit einem Hip-Hop-DJ. Da gibt es eine neue Version sozusagen vom Erlkönig.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Hat dem Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
Also man kann da Goethes Erlkönig in einer Hip-Hop-Version ganz neu entdecken. Es gibt auch Heinrich Heine und Bertolt Brecht in ihrem Rezitationsprogramm. Überhaupt die Literaturvermittlung, also Sie tauchen bereits schon in Schulbüchern auf, Sie unterrichten in Gymnasialklassen ab und an. Sie sind auch für das Goethe-Institut immer wieder unterwegs in fremden Ländern. Was fasziniert Sie an der Literaturvermittlung?
Das mit der Literaturvermittlung kam wirklich eher dadurch, dass ich in einer Art geschrieben hat, die sich offensichtlich den Leuten relativ unverschlossen mitteilt. Ich bin bewusst nicht hermetisch. Ich könnte gar nicht so viel Hermetik erzeugen, da ich in der Tat mich mitteilen möchte, merke ich. Da haben eben zum Beispiel die Sprachabteilung auch bei Pro Helvetia oder bei Goethe-Institut mich gefunden und stellen mich den Schülern und Deutschlernern der verschiedenen Länder vor und die können dann auf einmal mit diesen Texten ganz gut arbeiten. Und da hilft dann auch die Aufzählung zum Beispiel. Das stilistische Element der Wiederholung, der Repetitio, auch Repetitio ad absurdum. Also es geht ja manchmal wirklich nur darum, auch den Sprechakt als ein sich Versprechen vorzuführen. Das zieht an, weil das den Sprecher auch in so einer schönen Art und Weise als Schauspieler vorführt.
Die Literaturvermittlungstätigkeit, die hat ja auch zur Folge, dass Sie ganz viel herumreisen. Also überhaupt, Sie sind unglaublich viel unterwegs, wenn man mal guckt, wo Sie überall lesen, einerseits im deutschsprachigen Raum, aber auch in den USA, in Kanada, China, Indien, in Russland. Da wurden Sie auch vom Goethe-Institut eingeladen nach Novosibirsk. Sie scheinen eigentlich das Gegenteil von dem einsamen Dichter im stillen Kämmerlein zu verkörpern. Wo und wann schreiben Sie eigentlich noch?
Auf diesen Reisen. Ich muss schon sagen, dass es mir sogar hilft, in andere Sprachumgebungen einzutauchen, weil man ja dann sehr monologisch auf einmal ist. Nicht? Du bist ja nur in deinem eigenen Kopf, wenn um dich herum die Sprache fremd ist und dein Gehirn noch nicht ganz diesen Prozess der Assimilation und der Aufnahme all der anderen Dinge abgeschlossen hat. Da ist man sehr vereinzelt in sich. Und dann ist das Schreiben ein ganz, ganz originärer und wirklicher Vorgang, der einem auch hilft. Also da ist Schreiben auch ein Vademecum, ganz klar.
Und trotzdem, wenn Sie auf Reisen schreiben, der Stoff, den Sie verarbeiten, ist nicht unbedingt der, den Sie antreffen in den fremden Ländern, sondern eher was sehr Persönliches auch häufig.
Ja, das ist die Erfahrung des Reisenden, dass man sich ja selbst immer mitnimmt. Du kannst ja auch nicht entgehen und entkommen und deine Themen sind eben deine Themen. Das finde ich gerade so erschreckend, dass ich mit 30 feststelle, es gibt bestimmte Themen, die werden mir bleiben. Da kommen nur noch wenige dazu, dass quasi so einige Weichen sind eben gestellt. Und da fahren die Züge schon längst drauf und zwar sehr geregelt. Mal sehen. Also ich bin ja froh, dass meine Hauptthemen dann doch noch so weit gefasst sind, dass sie einige Unterthemen zulassen.
Jetzt könnte ja vielleicht ein neues Unterthema dazukommen mit Ihrem, sage ich jetzt mal, Sesshaftwerden. Sie übernehmen ja jetzt die Leitung des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg. Da wohnen Sie dann auch und reisen nicht mehr so viel herum. Hat das dann auch einen Einfluss auf Ihr Schreiben in Zukunft?
Das nehme ich mal an, dass das nicht mehr nomadisch sein dann sich eventuell eben auch abbildet. Ja, vielleicht ist es Zeit für eine Prosa-Erzählung, ich weiß nicht. Vielleicht beginnt jetzt prosaisches Denken und Schreiben in Anstellung für den Freistaat Bayern, wer weiß.
Bamberg in Franken, wo Sie ja auch herkommen, das heißt auch ein bisschen, Sie gehen zurück in Ihre Heimat. Was bedeutet denn Heimat für Sie?
Heimat ist ja ein Zustand, also wo man sich eben auch zu Hause fühlt. Und in diesem Fall passt es sehr schön zusammen, denn ich fühle mich da auch wirklich zu Hause. Es ist eine Landschaft, die ganz stark den Jahreszeiten unterworfen ist, auch in der es einen wirklichen Winter gibt, der sehr kalt ist und ziemlich lange dauert. Und es gibt einen wirklichen Sommer, der kurz ist und sehr heiß. Und es gibt eine Horizontlinie und man kann viele Dinge beobachten. Es ist eine sehr schöne Landschaft.
Nora Gomringer, vielen Dank für das Gespräch. Bleiben wir zum Schluss noch einmal bei einem Gedicht von Ihnen und bleiben wir da nochmal bei Goethe, beim Erlkönig von Goethe. Diese Ballade, die klingt ja auch an in einem Gedicht von Ihnen mit dem Titel Leids getan. Und dieses Gedicht zeigt noch einmal, finde ich, sehr schön, wie Ihre Gedichte einen Echoraum für Vergangenes bieten, für vergangene Stoffe, Märchen, Mythen. Und aber auch, wie Sie das Gegenwärtige thematisieren. Und es zeigt vor allem auch noch mal Ihre Stärke im mündlichen Vortragen, Ihre Freude am Rhythmus, am Intonieren.
Leid's getan. Es passiert mir wieder und wieder und wieder passiert mir es. Es kommt auf mich, kommt und beißt sich fest. Es sitzt und es sitzt sich ein. Ich denk an dich, denke, küss mein Reim. Ja, 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 wo ich sag, mach schon, oh, hör nicht auf. Gib mir ein Wort und ich bau dir drauf. Auf diesem Wort bau ich dir ein Haus. Eines, das Holz und Glas, Glas und Holz durchscheinen lässt, Baby, durchscheinen lässt. Ich sag's dir morgen, da sind wir das Fest. Wir tanzen rund um den verfluchten Apfelbaum, fallen in seinen Schatten aus jedem Traum. Baby, sag morgen, da liebst du mich noch. Baby, brich mir die Beine, doch, dass ich nicht fortlaufen kann, nicht Tussi werde vom schwarzen Mann. Morgen, ja, sag's doch, da kennst du mich nicht. Da trägt die Liebe ein anderes Gesicht und du singst mir nur noch das alte Zeug. Ja, Liebe klebt, hab dich nie bereut. Vater, oh Vater, jetzt fasst er mich an. Hey, hey Baby, hast mir Leids getan.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.